Vis-à-vis.
Wir kennen uns, deswegen sagen wir du. Solmaz, du schreibst Reportagen, Essays, jetzt das Buch Untertan von braven und rebellischen Lemmingen. Fangen wir mal mit den Lemmingen an. Die sind ja so kleine Pelztiere, die einen, sagen wir mal, eher schlechten Ruf haben als Symbol für den Opportunisten schlechthin. Wo zeigt sich der Lemming? Wo finden wir ihn? Was macht er genau?
Ich möchte gerne kurz mal anfangen mit einer Ehrenrettung des Lemmings, weil der Lemming per se ja gar nicht dieses Image verdient hat, sondern dass das eigentlich eine Lüge von Walt Disney war, der einen Dokumentarfilm über die Arktis gemacht hat und man dieses Bild hat von den gruppenhysterischen Nagern, die dann eine Klippe herunterstürzen in den Suizid, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Lemminge sind eher wehrhafte Tiere, die sich gegenüber auch größeren Feinden wehren. Aber ja, es hat sich in unserem Sprachgebrauch der Lemming als Mitläufer und Opportunist entwickelt. Für mich gibt es die braven Lemminge und die rebellischen Lemminge. Und ich glaube, beides ist in sehr vielen Menschen vorhanden. Und dieser Anpassungstrieb oder Unterwerfungstrieb, der im Menschen vorherrscht, dem haben sich sehr viele Wissenschaftler, Philosophinnen, Soziologinnen schon gewidmet und sie finden, das hängt mit unserer Urunterwürfigkeit eigentlich zusammen und sie diagnostizieren das meistens, dass diese Urunterwürfigkeit eigentlich in dieser ersten Beziehung, die wir mit unseren Mitmenschen aufgebaut haben, beginnt, also mit der Beziehung zu unseren Eltern. Als Kinder sind wir unseren Eltern ausgeliefert, wir sind auf ihre Fürsorge angewiesen, es geht ums nackte Überleben. Sie sind die erste Autorität, der wir uns unterwerfen. Das heißt, es ist quasi schon in uns angelegt, dass wir in irgendeiner Weise, um überleben zu können, uns unterwerfen und anpassen und quasi diesen Lemming-Trieb haben.
Und das setzt sich dann quasi fort. Also wir spielen das Spiel der Familie, die Rollen danach im Job, in der Gesellschaft, im schlimmsten Fall in Diktaturen.
Ich denke, dass diese Frage des nackten Überlebens sehr drin ist in uns Menschen und dass wir aber das nackte Überleben sehr breit definieren. In vielen Ländern ist es tatsächlich eine Frage des nackten Überlebens, wenn du in einer Diktatur lebst, ob du inhaftiert wirst, ob du gefoltert wirst, ob du getötet wirst, wenn du deine Meinung sagst, wenn du aufbegehrst. Und in vielen Demokratien ist es bereits eine Frage des Überlebens, wenn ich eine Anstellung bekomme oder nicht befördert werde oder meine Karriereoption. Und für mich war der Arbeitsplatz ein sehr zentraler Ort, wo sich dieser Lemming-Trieb für mich manifestiert in Demokratien, weil das für uns privilegierte Menschen eigentlich der ultimative Ort des Überlebens ist. Und da ich teilweise sehr schockiert bin, wie klein der Mensch in Wahrheit wird angesichts seines Lohnzettels.
Du schreibst ja auch von Bluff. Also wir bluffen, wir spielen Rollen, ziehen Masken an, zum Beispiel im Job. Und wir können sehr professionell sein in unserem Job. Aber wenn wir nach Hause kommen, sind wir wieder das arme kleine Würstchen. Oder umgekehrt, wir haben zu Hause ein Pascha, im Job ein Würstchen. Wie kommt das?
Ich glaube, es hängt doch wahrscheinlich mit der Illusion zusammen, dass es ein authentisches Selbst gibt, das quasi durch diese Rollen, die wir in unterschiedlichen Bereichen spielen, mehr oder weniger korrumpiert wird. Und dem ist aber nicht so, weil das Selbst eigentlich sich dadurch zusammensetzt in Beziehung zu anderen Menschen. Das heißt, schon als Kind lerne ich das erste Mal Rollen zu spielen, eben mit meinen Eltern und dann später in jeder anderen Beziehung. Und so haben wir quasi ein Repertoire an Rollen und die sind aber nicht im Gleichklang. Also wie du gesagt hast, ich kann zu Hause die Rebellen sein und in der Arbeit bin ich der Lemming. Ich kann in meiner Heimat aufbegehren und bei jeder Ungerechtigkeit aufschreien, aber im Exil werde ich plötzlich ganz still, weil ich es nicht mehr kann oder nicht mehr das Bedürfnis habe und andere Probleme habe. Was mir wichtig ist, ist vor allem, sich die Frage zu stellen, warum ich mich gewissen Gruppen anschließe. Mache ich das aus Überzeugung? Mache ich das aus Angst? Mache ich das aus Kalkül, weil ich mir einen Vorteil erhoffe? Und all das spielt für mich aber auch politisch dann eine Rolle. Also wenn ich mich einer Gruppe anschließe aus Angst oder Kalkül, ist das natürlich eine recht flexible Gruppe. Das heißt, wenn sie mal in eine Richtung gelaufen ist, kann sie auch schnell wieder in eine andere laufen. Aber Menschen, die überzeugt sind von einer Sache, lassen sich sehr schwer überzeugen, dass sie sich vielleicht doch einer anderen Gruppe anschließen. Insofern finde ich diese Fragen sehr wichtig.
Vis-à-vis im Gespräch mit Solmaz Korsand, Journalistin, Autorin, Podcasterin. Du hast gerade ein Stichwort genannt, Gruppe. Welche Rollen spielen denn die Gruppen? Und wenn wir schon bei Gruppen sind, auch Zuschauer.
Also wir wissen, der Mensch ist ein soziales Wesen, er hat eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, das heißt, wir haben auch eine Sehnsucht nach Gruppen. Gleichzeitig, wenn ich mit Gruppendynamikern gesprochen habe, haben sie auch sehr oft gesagt, naja, natürlich sind wir alle Individuen mit unseren Bedürfnissen und unseren Interessen, aber sobald wir uns einer Gruppe anschließen, werden die den Gruppeninteressen untergeordnet. wir verlieren ein bisschen von dieser Autonomie. Also wir sind nicht mehr dieses selbstwirksame Wesen, weil wir uns einer Gruppe uns anschließen und uns ihren Interessen unterwerfen. Und das kann in jeder Richtung ausschlagen. Natürlich kann man von Gruppen, die empathisch sind, die auf die Schwächsten der Gesellschaft Rücksicht nehmen, die ihren Müll trennen. Natürlich ist es eine großartige Gruppe, wenn sie quasi zu einem gewissen kollektiven Gehorsam erzieht in der Hinsicht. Und gleichzeitig kann diese Gruppe auch mörderisch sein und quasi alles als Mittel zum Zweck sehen und quasi in eine Diktatur münden. Was die Zuschauer angeht, also die Zuschauer sind ja quasi auch eine Form von Ermöglicher. Da gibt es den berühmten Bystander-Effekt, den Kitty-Genovese-Effekt. Es war 1964 eine junge Frau, die im New Yorker Stadtteil Queens zuerst vergewaltigt wurde, dann ermordet wurde und unterschiedliche Teile des Vorfalls haben 38 Menschen entweder beobachtet oder gehört. Und niemand ist eingeschritten. Und daraufhin haben sich Sozialpsychologen in Amerika die Frage gestellt, wie kann es sein, dass die Menschen angesichts eines derartigen Verbrechens so passiv sind? Und einige haben eben festgestellt, dass der Mensch unterschiedliche Entscheidungsstadien durchläuft. Also erstens muss er erkennen, dass eine Person überhaupt Hilfe benötigt. Und dann, wenn er Hilfe benötigt, den Faktor finde ich entscheidend, spielt es eine Rolle, wie viele andere diesen Vorfall sehen. Und da kommen die Zuschauer ins Spiel. Je mehr Menschen ein Verbrechen, einen Vorfall beobachten und nicht einschreiten, desto weniger bin ich als Individuum bereit einzuschreiten. Das ist diese berühmte pluralistische Ignoranz. Weil der Eindruck entsteht, offenbar dürfte es nicht so schlimm sein, wenn sonst würde ja irgendjemand einschreiten, warum sollte ich dann einschreiten? Und das ist halt etwas, wo dann die Zivilcourage erforderlich ist.
Deswegen auch der Rat bei Antigewalttrainings in öffentlichen Verkehrsmitteln immer andere anzusprechen, bitte helfen Sie.
Ja, ich versuche dann immer das ein bisschen auf das runterzubrechen, worin wir alle schon als Dreijährige eigentlich geschult werden. Das ist diese berühmte goldene Regel, die eigentlich in allen Religionen dieser Welt gilt. Und das ist dieses Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und in der Sekunde, wenn ich sehe, dass jemand angegriffen wird, ausgegrenzt wird, beschimpft wird, muss doch irgendein Impuls in mir selbst einsetzen, dass ich das versuche zu verändern, oder?
D'accord. Nur es scheint ja auch etwas in uns zu geben, was bei uns selbst auf der Bremse steht. Also bevor wir einschreiten können, bevor wir sagen können, hier helfe ich.
Das Interessante, was mir in der Recherche aufgefallen ist, ist diese Angst vor anderen zu versagen. Also diese Augen der anderen, also wie elementar das ist, ob wir dann einschreiten oder nicht. Also indem ich mich quasi in meiner Hilfe blamiere. Und das fand ich auch sehr bezeichnend, dass wie stark Scham uns dabei hemmt.
Um uns herum tobt ein brutaler Krieg. Es gibt Krisen vielfältigster Art. Und gleichzeitig leben wir beide in Gesellschaften in Österreich und Deutschland, wo Rechtspopulisten deutlich Aufwind haben im Moment. Was würdest du sagen, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass eine Gesellschaft sozusagen kippt und die Lemminge überhand nehmen und der Widerstand abnimmt?
Ich glaube, da ist meine Perspektive eine etwas radikalere, weil ich nicht den Eindruck habe, dass sie kippt, sondern ich aufgrund meiner Perspektive immer den Eindruck habe, dass es immer schon sehr gefährlich und fragil war. Ich finde es immer spannend, warum plötzlich dann immer bei bestimmten Ereignissen dann plötzlich eine Gesellschaft aufwacht. Stichwort Potsdam und die Deportationsfantasien von Rechtsextremisten, AfD-Politikern und CDU-Politikern. Also weder die Rhetorik hat mich überrascht, noch die Fantasien haben mich überrascht. Das ist etwas, das wir seit Jahrzehnten in österreichischen und in gewissen Spuren auch im deutschen Diskurs erleben. Also mich erschreckt eher, dass man jetzt erst denkt, dass jetzt ein Kippmoment eintritt. Für mich waren diese Lemminge immer präsent, weil sie die Ermöglicher dieser Regime sind. Gerade, dass wir die Wählerinnen und Wähler von rechtsextremen und rechten Parteien permanent infantilisieren, indem wir so tun, als ob sie von irgendwelchen Genies und Wunderkindern und Demagogen verführt worden sind in dem, was sie tun und nicht selbstständig in der Lage sind, kurz zu reflektieren, wo ihre eigene rote Linie ist, verdammt nochmal. Es ist für mich, ist hier der Kern dessen, was für eine Gesellschaft relevant sein sollte. Mich interessiert keine Alice Weidel, mich interessiert kein Herbert Kickl, mich interessieren die, die ihnen zujubeln, die sie wählen und bei denen offenbar es keine rote Grenze gibt.
Aber uns interessieren Heldenfiguren, weil sie an die Öffentlichkeit gehen und sich dem Gruppendruck widersetzen. Was macht solche Persönlichkeiten aus, die Nawalnys, die Mohammadis? Welche Fähigkeiten, welche Ressourcen haben sie?
Ich denke nicht, dass es die geborenen Helden oder die geborenen Retter gibt. Es müssen die Bedingungen stimmen, es müssen die Möglichkeiten gegeben sein, es muss Ressourcen geben, es muss die sozialen Netzwerke geben. Beispielsweise Harald Welzer hat das in einem Buch Autonomie mal beschrieben. Also man muss quasi einmal die Erfahrung gemacht haben, sich aufgelehnt zu haben, und diese Erfahrung muss in gewisser Weise positiv gewesen sein, dass ich diese Erfahrung durchaus auch wiederholen kann. So sehr man sich quasi zum Lemming konditioniert hat, man kann sich auch zur Dissidentin konditionieren.
Was macht uns denn resilient?
Weil wir über Nagis Mohammadi gesprochen haben. In vielen Diktaturen wird er beispielsweise die Isolationshaft als weiße Folter angewendet. Und das machen Diktaturen sehr gerne, weil sie natürlich genau wissen, dass der Mensch im Abseits verkümmert und in dieser Einsamkeit verkümmert, und um ihn zu brechen. Und sie hat in ihrem Buch White Torture etwas angemerkt, was vielleicht für Menschen in Demokratien extrem zynisch klingen mag. Aber sie hat gemeint, hätte ich doch in meinem Leben, wo ich ein sehr geselliger und sozialer Mensch war, die Einsamkeit gelernt, dann würde ich jetzt in der Haft besser damit zurechtkommen. Und natürlich ist das absurd und eben zynisch zu sagen, man kann die Einsamkeit lernen, um resilienter dann zu sein in der Isolationshaft einer Diktatur. Und gleichzeitig ist da aber ein Funk, den ich schon interessant finde, und das ist dieses, ob wir uns in Einsamkeitskompetenz üben können. Um Hannah Arendt zu zitieren, es ist besser, mit der Welt uneins zu sein, als mit sich selbst. Die Welt kann in Flammen stehen, aber es ist immer noch erträglicher, mit der Welt im Konflikt zu stehen, als mit sich selbst. Weil am Ende des Tages bin ich schon der Meinung, dass man eine gewisse Integrität bewahren muss.
Also man muss quasi seinen eigenen Kompass haben und morgens guten Gewissens in den eigenen Spiegel schauen können. Vielen Dank, Solmaz Korsand. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.